Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale.
An Christoph Zoller und ins Dafür kommt man gerade aktuell im Online-Marketing oder beziehungsweise allgemein im Sales-Tech-Online-Marketing-Bereich, glaube ich, nur recht schwer vorbei. Viele werden Christoph und ja ins Dafür an sich schon kennen. Wir dürfen heute eine unglaublich spannende Geschichte platzieren, weil ja Christoph einfach schon mega, mega lange dieses Projekt nach vorne bringt. Seit 2016 ist er dran. Sowas wie ein Stafo 2.0, was jetzt sozusagen ja den meisten Leuten bekannt ist. Ist ein mega spannendes Gespräch geworden, wie man es geschafft hat, irgendwie von Studentenpartys zu ja einem der ambitioniertesten deutschen Tech-Projekte zu werden. Also ein sehr, sehr cooles Gespräch geworden, weil die Omnipräsenz einfach, sei es jetzt durch den OMR-Podcast oder sowas, wo Instafo ja konsequent eigentlich Werbung schaltet, schon vor allem im Online-Marketing-Game recht hoch ist. Ich will gar nicht viel Zeit stehlen, es ist ein mega spannendes Gespräch geworden, wie man irgendwie ja ein SaaS auf 8-Figure bringt und was sozusagen der Ausblick ist, das könnte huge werden. Deswegen viel Spaß mit der Folge und los geht's.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge E-Commerce Decoded, heute mit dem Christoph von Instafo. Freut mich, dass du da bist. Hi.
Danke für die Einladung.
Christoph, vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist. Spannendes Thema, was wir heute mit dir ein bisschen aufarbeiten dürfen. Was würdest du denn selber sagen, wenn du dich selber vielleicht bei Schwiegermama vorstellst? Du bist ja ein bunter Hund, sage ich jetzt mal, machst ja ziemlich viele Sachen, aber wie würdest du es recht kurz und prägnant nailen?
Ich glaube, bei Schwiegermama würde ich tief stapeln. Ich glaube, Hauptthema Gründer und CEO von Instafo, wir sind Recruiting-Marktplatz, haben im Tech-Bereich angefangen, mittlerweile auch Sales-Marketing-Stellen. IT-Consulting, Projektmanagement, die letzten drei gerade dieses Jahr neu gelauncht oder beziehungsweise sehr aktiv auch bespielt, werden Ende des Jahres Finance noch launchen und sehen es als Recruiting-Marktplatz für alle Jobs im White-Collar-Bereich. Genau, ich habe parallel, wenn wir beim Business-Kontext bleiben, noch ein paar Investments, sowohl bei Startups direkt als auch in VC-Fonds, mache ich zusammen mit zwei, drei Kollegen / Freunden. Und damit ist auch meine Woche schon ganz gut gefüllt.
Und jetzt ganz aktuell auch noch Podcast-Host, ne?
Genau, ich habe einen Podcast gelauncht letzte Woche. Ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt rauskommt, aber Anfang September mit dem Kawa, dem ehemaligen SAP-Personalvorstand, so das Gesicht auch von der SAP, irgendwie über 100.000 Follower auf LinkedIn. Super sympathischer, spannender Typ. Und wir bringen einmal die Woche einen Podcast raus, Meetings und Matchas. Da geht es so um alles rund um Personal, was Leute, die Berührungspunkte damit haben, aber sich auch einfach für Personalthemen interessieren, was sie hören möchten und Themen, die in dem Bereich sind. Wir haben da immer so einen Teil am Anfang, wo wir sagen, was sind die News, was diese Woche passiert. Und aber auch gibt ja in dem ganzen HR-Bereich auch viele irgendwie Benchmarks, wie steht der Arbeitsmarkt, dass du einfach einen sehr, sehr guten Überblick hast. Und dann gehen wir ein, zwei Themen gehen wir tiefer rein. Gerade jetzt diese Woche kam jetzt raus, Thema Bonifikation, Motivation von Mitarbeitern, Gehalt. Wie können wir denn auch noch, oder wie kann man trotzdem Mitarbeiter noch mit nicht monetären Themen auch incentivieren oder auch motivieren? Genau, einmal die Woche kommt er raus. Bin gespannt, was wird.
Schauen wir mal, was wird. Aber auf was für ein Level ist Instafo denn jetzt heute so ungefähr angekommen? Also es war jetzt ja schon eine ziemliche Growth Journey. Du machst es jetzt ja nicht erst seit einem Jahr oder so. Aber was kannst du vielleicht so ein paar Scope-Kennzahlen geben, dass man das einfach so grob einordnen kann?
Ja, also ich glaube, was super relevant ist, was man verstehen muss in unserer Gründungsgeschichte, wir haben die Firma, also die Legal Entity 2014 schon gegründet, sind dann aber erst 2017 live gegangen, Ende 2014 gegründet, Anfang 2017 dann live gegangen. Und in der Anfangszeit, würde sagen, so die ersten dreieinhalb Jahre waren wir, ich nenne es mal so Tech-Enabled Headhunter, also wir haben uns irgendwie Stellen von Unternehmen reingeholt, haben dann Active Sourcing auf LinkedIn und auf Xing gemacht und haben dort dann passende Talente den Unternehmen vorgestellt. Das heißt, eigentlich hätten wir das ganze Tech und die Plattform und den Marktplatz nicht gebraucht. Es war auch so ein bisschen die Herausforderung, dass weder Talente noch die Unternehmen den Marktplatz oder die Plattform wirklich benutzt haben, sondern die wollten immer noch diesen händischen Support. Und es war aber nie was, wo ich gesagt habe, da will ich die Firma hinbauen, weil ich wollte immer einen Marktplatz bauen. Wir alle kennen irgendwie Airbnb, Amazon, so, da hast du keinen Händler, mit dem du telefonieren musst und der dann noch dabei ist, sondern du kannst dich einloggen, kannst irgendwie klicken und dann kommt irgendwann das Paket bei dir zu Hause an oder du buchst halt die Wohnung. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen da vollen Fokus auf in die User Experience legen. Wie kriegen wir das Ganze gut für die Talentseite hin in einem Arbeitsmarkt, der halt mittlerweile ein Arbeitnehmermarkt ist und nicht mehr ein Arbeitgebermarkt. Das heißt, vollen Fokus da auf die Talentseite. Und dann war Corona für uns ein super Einschnitt. Also wir sind da dann schon relativ weit gewachsen. Ich glaube, habe da die Zahlen jetzt nicht super top of mind, aber ich würde sagen, wir waren da so bei 3-4 Millionen Euro Umsatz. Und dann kam Corona, sind wir irgendwie so total eingebrochen.
Dieses Headhunting-mäßige.
Über dieses Headhunting-mäßige. Mhm. Und dann kam Corona, sind da erstmal so eine, ich würde sagen, so eine Sinneskrise gehabt. Mhm. Und dann war ich so, hey, ich wollte das nie aufbauen. Und ich, das hat mir so den Mut gegeben, das zu ändern und zu sagen, so, wir wollen Marktplatz und wir gehen voll in die Marktplatzrichtung. Mhm. Haben dann ein bisschen das Management umgebaut. Mein Mitgründer Daniel ist raus, Nikolai, der davor die technische Verantwortung hatte, ist mit mir in die Geschäftsführung, hat noch Produkt verantwortet. Und dann waren wir so, hey, wir gehen voll jetzt auf wirklichen Marktplatz. Wir wollen nicht in der gesamten Transaktion, wollen wir nicht mehr involviert sein, sondern das soll digital abgebildet werden. Mhm. Und haben dann auch bei uns im Marketing total hochgefahren, würde ich sagen, waren wir davor echt schlecht gestafft. Mika, unser Marketing-Lead, bärenstark, hat da auch sehr, sehr viel von der Veränderung mitgetrieben. Und ja, und dann ist, würde ich sagen, so das so in Instafo 2.0, wie man uns auch irgendwie heutzutage kennt, sind da auch ja relativ präsent in vielen Medien.
OMR Podcast
haben auch ein relativ gutes Adspend über alle anderen Kanäle, gerade wenn man in unseren Bereichen jetzt, ich sag mal so, Tech ist das Älteste, dann hat da eigentlich fast jeder schon mehrere Ads auch von uns gesehen. Genau, und das hat dann so zu einem sehr, sehr großen Wachstum geführt und wir machen jetzt dieses Jahr so knapp achtstelligen Umsatz.
Achtstelligen Umsatz? Ja. Und ihr seid im Team irgendwie fast 100 Leute?
Genau, so ungefähr, ne? Leicht unter 100 Leuten, hat anfangs erst mal eine größere Finanzierungsrunde und war jetzt gerade gestern auch kurz auf der Zukunft Personal, habe mich damit auch ein paar unterhalten und es ehrt mich auch total, habe das nie so wahrgenommen, aber es wächst, also ich habe von niemandem gehört im Recruiting-Bereich, der dieses Jahr eigentlich relevant wächst. Also maximal irgendwie im einstelligen Prozentbereich. Wir werden wieder knapp 50% wachsen auf einem ordentlichen Scale. Und das noch, dass gerade auch in dem White-Color, wenn du den Markt anschaust, der halt eher 10-20% unter Wasser ist. Im Softwareentwicklungsbereich wahrscheinlich eher sogar 30%. Ja, ehrt mich, macht mich stolz und ich glaube, eine super Leistung einfach vom Team die letzten Jahre.
Ich wollte wahrscheinlich die gleiche Frage stellen wie du. Wenn wir das Feld so ein bisschen von hinten aufrollen, wie ist es denn dazu gekommen? Weil du hast ja jetzt nicht einfach eines Morgens den Gedanken, ey, ich brauche einen Marktplatz, wo wir ja potenzielle Arbeitnehmer mit ihren Arbeitgebern zusammenführen.
Genau, also mein damaliger Mitgründer Daniel, der hat bei einem Headhunter gearbeitet und da ist so die Idee entstanden, weil er einfach Berührungspunkte mit dem Thema hatte. Und die Hypothese war, wir haben einen Shift vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt, aber die ganzen herkömmlichen Plattformen, StepStone, Indeed, große Stellenportale, die fokussieren sich sehr, sehr stark auf den Arbeitgeber und die Journey für den Arbeitnehmer ist halt ein relativ großer Pain. So, du musst dich dann auf verschiedenen ATS oder also bei den Unternehmen, je nachdem, was die für eine Maske haben, musst dann deine ganzen Daten eintragen und so, kriegst dann meistens keine Rückmeldung, hast keine Transparenz über den Prozess. Und das haben wir gesagt, okay, da wollen wir end-to-end einen Marktplatz entwickeln. Und damals war das so, als wir gestartet sind, sind viele anderen auch gestartet, davon gibt es heutzutage kaum mehr welche. Und das war so erstmal so der Claim Reverse Recruiting, weil da war es okay, das Unternehmen fragt das Talent an und nicht andersrum. Unser Marktplatz ist beidseitig, also ist beides möglich. Und ja, das war so der initiale Funke, wie die Idee entstanden ist. Also ist nicht auf meinen Mist gewachsen, ich bin auf den Zug mit draufgesprungen.
Wollte ich gerade sagen, also es war ja wahrscheinlich während dem Studium dann, wo das genau, so ein bisschen angefangen hat, da hattest du ja eigentlich irgendwie eher Kopf für anderes, oder? Kann man das so ein bisschen so sagen? Also man kann ja schon gut nachlesen, dass du ein paar fiese Hip-Hop-Partys, sag ich mal, veranstaltet hast. Was war das für eine Zeit, als die Idee so ein bisschen aufkam? Du warst ja eigentlich wahrscheinlich auf andere Dinge fokussiert.
Ja, es war ganz spannend, weil einer meiner engsten Freunde, Freddy, einer Mitgründer von Purelay, kennt man im E-Commerce-Bereich bestimmt auch. Wir haben da irgendwie zusammen gewohnt und wir haben dann gemeinsam die Partys
veranstaltet. Ach, ihr habt zusammen gewohnt?
Genau, wir hatten eine lange Zeit eine WG und haben die Partys veranstaltet. Das ist so daraus entstanden, dass ich für eine Abi-Party da was organisiert habe und der Erlös ging für den Abiball drauf, aber ich habe gemerkt, so, das ist ja richtig viel Geld. Kann ich ja noch
wie
öfter
Geld
machen.
War das?
Also ich glaube, das war damals so 1500 Euro pro Party und bei den guten Partys haben wir teilweise auch irgendwie mehr verdient und dann ich will das irgendwie weitermachen und war beim ersten Jahr dann oder ein halb, dreiviertel Jahr im Ausland, war in Cambridge, habe dort in einem Hotel gearbeitet, um meine Sprache auch so zu verbessern. Und hab dann zu Freddy gesagt, hey, lass uns das doch irgendwie gemeinsam machen, weil ich schon auch immer jemanden bin, ich habe schon meinen eigenen Kopf, aber ich bin bei so Sachen nicht jetzt so der Einzelkämpfer, sondern ich mag das gemeinsam, den Erfolg auch zu feiern. Und Freddy war so, ja klar, bin ich dabei. Und dann haben wir das gemacht und wir hatten echt richtig gute Zeit, haben dafür echt gutes Geld verdient. Ich habe neben Herrn und Du alle Studien bei der Allianz gemacht. Freddy hat auch studiert an einer Fachhochschule in Mannheim. Und wir sind dann aber auch zu einem Punkt gekommen, also für mich, das ist ganz lustig, weil ich ja mit Freddy da vor ein paar Wochen drüber gesprochen, vor ihm war eigentlich so, hey, wir rollen in Deutschland die Clubszene auf. Und ich war aber eigentlich relativ schnell an dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich kann mir das nicht langfristig vorstellen.
Weil?
Kamen so zwei Sachen zusammen. Einmal so dieses Nachtsarbeiten jedes Mal, das ist eine Zeit lang irgendwie cool, aber...
So mit 40 auch einfach ein bisschen komisch.
Genau. Punkt 1, Klientel. Bei Hip-Hop und mit Hip-Hop verdienst du Geld, weil da geht es nicht so sehr auf den DJ drauf an, sondern eher auf die Musik, und bei Elektro eher auf den DJ, heißt das höhere Gage und weniger Marge. War dann so, dass wir gesagt haben, boah, auch jetzt nicht so die Leute, mit denen wir uns identifizieren können. Das fängt bei den Gästen an, über die Türsteher bis dann auch zu den Clubbesitzern. Und dann haben wir schon auch, und beobachte ich heute auch als Gast, wenn ich noch ab und an mal weggehe, du hast viel weniger Kundschaft, als du es damals hattest. Also die Leute gehen viel weniger weg. Ja, weiß nicht, ob irgendwie Social Media, Online-Dating, was da alles irgendwie mit reinspielt. Aber es ist noch halt viel, viel schwieriger, da irgendwie einen Club über eine lange Zeit. Du hast einen sehr, sehr kurzen Lifecycle bei sehr vielen. Es gibt auch immer irgendwie Ausnahmen. Genau, und das hat dann so zu geführt, dass ich gesagt habe, hey, kann ich mir nicht vorstellen. Allianz kann ich mir auch nicht vorstellen. So, und dann war so, scheiße, was mache ich überhaupt? Und dann kam halt Daniel mit der Idee. So, und Freddy war im Nachhinein irgendwie so super frustriert. Das ja, war ganz sicher, vor ein paar Wochen ein bisschen mal aufgearbeitet haben, aber war bei ihm dann auch so, dass er gesagt hat, ich suche was anderes, und dann mit Etienne, zweiter Mitgründer, neben noch seiner Frau Alisa, die man eher so als Gesicht kennt. Und dann war das so die Gründungsgeschichte von denen. Die haben dann erst so Glitzerfolien für Handys verkauft und haben dann den Shift zu Purelay gemacht. Das war so ein bisschen da die Entstehungsgeschichte, ja.
Geil. Wie ist es dann sozusagen in den ersten Jahren weitergegangen, wenn du sagst, okay, wir hatten 2014 schon die Legal Entity und dann sind wir erst 2017 live gegangen. Das ist ja auch schon eine Zeit, wo man jetzt wahrscheinlich nicht dann irgendwie die Millionen verdient hat, wahrscheinlich nicht mal so viele tausend Euro.
Obwohl, wenn du eben gesagt hast, irgendwie so 200 bis 3 Millionen Euro Umsatz, ich weiß jetzt nicht, also als Agenturdienstleistung so ein bisschen betrachten kann, ist da natürlich ja wenig Musik drin.
Also wir hatten eine relativ untypische Gründungsgeschichte. Einmal angefangen, wir waren auch nicht die klassischen Gründer, die man heute aus dem im Tech-Bereich kennt. Ja, ich würde sagen, im E-Commerce sind das ja eher so, die kannte man vorher nicht, hasseln sich dann hoch, und in dem Tech-Bereich ist halt ja so, okay, Elite-Uni studiert, bei dem Scale-Up vielleicht irgendwie gearbeitet, wie sie, und dann gründen die. Wir waren so keine Elite-Uni, keine relevante Erfahrung, und dann so, okay, wir machen das mal. Und hatten auch damals, war 2014 und dann noch in Heidelberg, gefühlt gab es da, also da gab es irgendwie Berlin und München und ein bisschen drumherum, aber in Heidelberg gab es da kein Ökosystem. Und wir haben da relativ viele Anteile am Anfang abgegeben und dafür schon auch für die damaligen Verhältnisse viel Geld bekommen, waren knapp 1 Million Euro.
An wen habt ihr es abgegeben?
An so gestandene okay. Business Angels, Unternehmer, die aber auch ihre ersten Erfahrungen in einem Startup gemacht haben. Zwei vor allen Dingen große und bis heute auch noch sehr, sehr enge Vertraute, mittlerweile auch Freunde, Mentoren von mir, Carsten und Alfred. Und die haben dann supported, und die waren auch bis so diese Zeit 2018, 2019, haben die auch immer wieder Geld danach geschossen, weil wir das echt Schwierigkeiten hatten. Also wir waren, weil du gefragt hast, dann nicht profitabel. Aber zum Thema Geld verdient, ich habe das mit dem Staff, in der Zeit habe ich kein Geld verdient, außer mein Gehalt. Aber ich hatte einer von den Investoren, Alfred, der hatte ein größeres Family Office, und der war so, hey, ich investiere in Staffo, wenn du mir hilfst, mein Family Office zu strukturieren, weil ich habe gerade irgendwie meine Firma verkauft, ich habe irgendwie super viel Geld, eigentlich ein Anlagethema, aber ich will auch Freizeit haben, deswegen habe ich meine Firma verkauft, und jetzt habe ich so das Dilemma von, ich habe Geld, will damit was machen, will auch investieren, aber will mich nicht so sehr aktiv kümmern. Und dann war ich parallel zu Instafo noch dann Prokurist von seinem, also erst normal kurz bei ihm Family Office und dann noch irgendwie im halb, dreiviertel Jahr Prokurist, und habe halt mit ihm viele Deals noch gemacht, gerade auch im Immobilienbereich, und habe neben noch einem sehr, sehr guten Gehalt und irgendwie Auto und was alles mit dazugehört, hatte ich noch immer Anteile an den Projektgesellschaften, die wir neu gestartet haben. Ja. Und da habe ich dann so, das hat alles irgendwie ein paar Jahre gedauert, bis dann die ersten Früchte rauskamen, aber da habe ich dann auch so meine erste mein erstes Geld verdient.
Easy. Wie hat sich so ein bisschen so das Instafo-Produkt so detailliert verändert über die Zeit? Also irgendwann muss ja so ein bisschen so dieser Change gekommen sein, wo das Ganze ja irgendwie sozusagen als komplette, gestreamlinete Lösung irgendwie umgebaut wurde. Wann war das und wie hat das so ein bisschen angefangen?
Genau, also ich würde sagen, einer der größten Fehler, die wir in der Produktentwicklung am Anfang gemacht haben, ist, wir hatten oftmals so Version 1.0.1, also wir hatten eine Feature-Idee, haben das Feature entwickelt und sind dann zur nächsten Feature über und waren weniger datengetrieben, hey, wie viel nutzen das? Okay, können wir besser machen, wir wissen alle, die erste Version ist in der Regel nicht die beste, wie können wir das irgendwie besser machen, wie können wir iterieren, wie können wir an den Conversion arbeiten? Also wir waren mehr von so einer High-Level-Visionsebene hinzu, so das entwickeln wir hier nächste Idee und so ein Luftschloss gebaut, aber gar nicht geguckt, okay, holen wir unsere User auf dem Weg überhaupt mit, nutzen die das? Und das hat auch dazu geführt, dass wir die wertschöpfenden Prozesse eigentlich dann drumherum gebaut haben. Also deswegen meine ich auch Tech-Enabled Headhunter, also die haben dann nicht die Plattform benutzt, sondern haben dann die Prozesse außerhalb hier per E-Mail, CV verschickt, da, wie ist Feedback, Telefon. Und das war auch so den Shift, den wir dann in dem Managementwechsel auch gemacht haben. Ja, weil Daniel, mein Mitgründer, super irgendwie visionär, gute Idee gehabt. Ohne ihn wären wir heute da nicht. Aber in dem Day-to-Day, in der Umsetzung, das haben wir einfach nicht gut hingekriegt. Und hatte ich auch lange gebraucht, um das dann zu verstehen und da dann auch eine Änderung mit anzuschieben. Und als Nikolai dann die Verantwortung da übernommen hat, Software-Developer von Hause aus, sehr datengetrieben, sehr analytisch.
War sehr, sehr früh bei euch mit dabei, ne?
War erster Mitarbeiter, also für mich Mitgründer, auch wenn das damals nicht irgendwie ein Gründerverhältnis war, genau. Hat auch Anteile, also nicht nur irgendwie virtuelle, sondern reale. Und da haben wir sehr, sehr viel dann irgendwie verändert. So, er hat die gesamte Produktentwicklung neu aufgesetzt. Wir hatten 2020 auch ein komplettes Refactoring, weil wir gemerkt haben, so, die Plattform ist so verbaut, wir müssen das Ganze irgendwie nochmal von Null auf aufbauen, war auch ein Riesenpain. Und dann kam das so Stück für Stück, ne, dass wir gemerkt haben, okay, was ist denn wirklich die Core-Funktionalität von unserer Plattform? Okay, wie sind da denn irgendwie die Usage? Okay, wo merken wir, haben wir einen Drop-Off? Also kannst du dir eh nicht vorstellen, wie im E-Commerce irgendwie in so ein Buyer-Funnel. Und wie können wir das einfach ändern? Wir haben super viele AB-Tests laufen, um dann immer zu schauen. Wir sind, glaube ich, ich habe ja auch einen relativ vielen Überblick über andere Companies. Ich kenne kaum eine Firma, die so datengetrieben ist wie wir, wo wir sehr, sehr früh zu einer sehr frühen Phase eigentlich zu fast jedem Prozessschritt die Daten haben, weil unser Businessmodell hört sich erstmal so relativ leicht gepitcht und wenig kompliziert an, aber es hat eine enorme Komplexität, auch in den ganzen Marktplatzdynamiken, Liquiditätsmanagement und dergleichen. Und dass wir da halt sehr, sehr genau wissen mussten, okay, wie ändern wir gewisse Feature ab, wo müssen wir ansetzen, wo haben wir irgendwo, wo verlieren wir die User, wie kriegen wir eine gute Retention hin, alles, was halt einen Marktplatz am Ende auszeichnet und weniger zu denken in diesem klassischen, okay, ich will Headhunting-Business das digitalisieren. Und ja, das hat dann einfach dazu geführt, dass wir auf Produktseite sehr, sehr stark wurden und gleichzeitig ein bisschen zeitversetzt kam dann Mika mit rein, hat das ganze Marketing-Thema bei uns auch irgendwie nur aufgesetzt. Okay, wie können wir von einem nicht skalierbaren Kanal, Active Sourcing, LinkedIn, Xing, wie können wir das transferieren auf skalierbare Kanäle, Google, Socials, LinkedIn, und wie kriegen wir da aber am Ende auch eine gute Aktivierung hin? Also ich habe halt nur eine gewisse also durch die Zielgruppe definiert sich bei uns ja über die Jobs, die wir auf der Plattform haben, weil wenn wir kein Inventar haben für die so Supply und Demand, dann bringt das alles nichts, und das haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut einfach über die Jahre gemanagt und da einige richtige Entscheidungen getroffen, von denen wir einfach heute noch irgendwie zehren und deswegen wir auch gegen den Markt so stark gerade wachsen.
Wie hat sich denn vielleicht so ein bisschen ab in Staffo 2.0, sage ich jetzt einfach mal, auch so ein bisschen so diese Nachfrageseite entwickelt? Also es sind ja schon irgendwie über 100.000 Leute jetzt auf der Plattform aktiv, aber das wird ja nicht immer so gewesen sein, beziehungsweise so sind jetzt noch keine 10 Jahre, die am Markt sind, wo man sagt, okay, hey, das ist jetzt irgendwie so steady growth und es passt irgendwie so und es kommen irgendwie jeden Monat 250 Leute dazu.
Also mehr.
Ja, ich weiß, was waren so vielleicht so Punkte, wo ihr dann irgendwie, weiß nicht, marketing-wise irgendwie einfach gesehen habt, okay, hey, das hat krass funktioniert, um die Leute irgendwie auf den Marktplatz zu bringen, oder so 2, 3 Milestones einfach so, Milestones einfach so in der Growth Journey.
Ja, also ich glaube, aus der Marketing-Perspektive war so das erste Thema im Tech-Bereich so, ey, 100% remote. Das war so während irgendwie Corona überdurchschnittliche Gehälter 100% remote war. Das war so ein Slogan, der einfach sehr, sehr gut irgendwie gezogen hat. Du musst aber natürlich auch unterscheiden, es bringt ja nichts, wenn ich die Leute zum Sign-up bewege. Da haben wir auch schon eine sehr, sehr hohe Completion Rate mit über 70%, und dann starten die aber keine Bewerbungsprozesse. Das heißt, ich brauche nichts mit was werben, wo ich später auch nicht das Inventar habe. Und das haben wir aber auch immer geschafft, eine sehr, sehr gute Activation zu haben. Ja, die steigt bei uns auch irgendwie kontinuierlich. Sind da mittlerweile bei gut über 20% wirklich von Talenten, die sich anmelden und dann innerhalb von wenigen Stunden einen Bewerbungsprozess starten. Das heißt, diese eine Botschaft, die wir dann wirklich irgendwie geritten haben, wir haben heute noch, oder auf jeden Fall hatten wir es vor ein paar Wochen noch, irgendwie Ads online, die wirklich Jahre alt sind, die aber halt immer noch sehr, sehr gut irgendwie gezogen haben. Ich glaube, das war so ein großer Treiber in der Anfangszeit. Dann haben wir vor anderthalb Jahren unser Businessmodell dahingehend umgestellt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen einen Marktplatz, das heißt, wir wollen eigentlich keine Barrieren aufbauen, wir wollen so viel wie möglich Talente und vor allen Dingen auch Unternehmen zu haben. Also für uns ist eher der Constraint Unternehmen und weniger die Talente. Bei Talenten ist nur eine Frage, wie viele kaufst du ein, zu welchem Preis und ab wann hast du halt einfach nicht also mehr den
sehr,
Return.
Sehr stark Acquisition fokussiert so ein bisschen.
Auch, ja, und du kriegst halt die Talente viel, viel schneller rein als Unternehmen, wo du halt einen Sales Cycle hast und ein verderbbares Gut, weil ein Job kann halt morgen geplaced werden, weil wir sind halt in der Regel nie eine Single Source, sondern die kriegen ja auch Bewerbungen über andere Kanäle mit rein. Ja. Also das meine ich auch, wo ich anfänglich gesagt habe, also das versteht man vielleicht, wenn ich sage, es hat eine hohe Komplexität, das heißt oberflächlich betrachtet, ist sehr simpel und einfach zu verstehen, aber so der Teufel liegt da sehr, sehr stark im Detail. Und genau, haben wir umgestellt, dass wir gesagt haben, Unternehmen können einfach kostenlos auf Instafo ihre Stellen online stellen. Das war vorher nie möglich, weil das Produkt nicht gut war, dass wir die Retention dann auch hatten. Also es war so, okay, wir müssen die Unternehmen irgendwie log-in, dass sie eine Laufzeit abschließen müssen, 6 oder 12 Monate, damit wir die wirklich, damit wir die gebunden haben, damit wir die loyal halten. Und dann haben wir gemerkt, okay, wir glauben, unser Produkt ist mittlerweile so gut, dass wir sagen können, hey, ihr kannst Instafo kostenlos nutzen und zahlst wirklich nur, wenn du jemanden einstellst. Und das hat uns ein extrem großes Wachstum gegeben. Das hat dann so angefangen vor, wir haben das umgestellt oder die ersten Tests ungefähr vor 2 Jahren und haben es dann richtig den Schalter umgelegt Anfang 2023. Und haben dann da, hast dann irgendwie so gemerkt, ab der Mitte und so, wir hatten natürlich davor auch immer noch so Lizenzgebühren, die sind erstmal weggebrochen, man war so ein bisschen so Transition, die man kennt vielleicht on-premise zu SaaS, wo erstmal irgendwie die Ströme wegbrechen. Natürlich hast du da auch immer wieder Unternehmen, die sagen, ich probiere es mal aus und so, aber die Masse hat einfach eine sehr, sehr funktioniert einfach sehr, sehr stark. Und dann haben wir auch angefangen, in andere Verticals zu investieren, haben dann angefangen, okay, Sales als Job-Vertical noch aufzubauen, das war so ungefähr 12 Monate her mit dem ersten Test. Mittlerweile auch unser stärkst wachsendes Vertical. Und
Sales an sich, ja. Mit Marketing dann wahrscheinlich auch mit drin.
Ja, Marketing haben wir, also die Botschaft war immer Tech Sales Marketing, aber eigentlich war voller Fokus auf Tech. Dann wurde letztes Jahr Sales mit hinzu und Marketing haben wir dieses Jahr angefangen und skalieren wir jetzt gerade rein, weil wir auch immer überlegen, okay, wie können wir unser Produkt daran ändern? Also wie können wir, ich mache mal ein Beispiel, was unser Versprechen an die Unternehmen ist es so, hey, ihr bekommt, also A, ihr bekommt Bewerbung und B, ihr kriegt halt eine viel bessere Qualität, als ihr es auf Stellenanzeigen bekommt, besser vorgefiltert. Und da ist immer die Frage, das kann ich in Tech relativ gut skillbasiert abbilden, aber gerade im Marketing kommen halt auch noch ganz andere Sachen drauf an. Okay, wo hast du dein Marketing, wie viel Budget hast du? Also wie können wir diese Journey auch individualisieren? Wie können wir unsere Plattform anpassen auf das Job-Vertical? Damit wir am Ende auch die Qualität und die Informationsdichte, die ein Unternehmen benötigt, über ein Talent halt auch liefern können. Genau, und dann, ich glaube, der dritte Hebel, der jetzt kommt, wo wir gesagt haben, okay, wir sind nicht mehr so eine Sales-Led-Motion, dass jedes Unternehmen einfach, bevor irgendeinen Einblick in den Instafo bekommen, mit dem Sales-Mitarbeiter sprechen muss, sondern wir wollen in Product-Led State übergehen, dass sich Unternehmen direkt anmelden können, direkt irgendwie Talente finden und es dann später in irgendeiner Art und Weise von Qualifizierung oder Disqualifizierung gibt. Und da haben wir erste Tests jetzt vor ein paar Wochen angefangen und ich denke, bis das irgendwie richtig läuft, wird dann Anfang nächsten Jahres sein, dass wir da einfach auch viel, viel besser auf der Unternehmensseite noch in den Growth reingehen. Wobei wir da auch super verwöhnt sind. Wir haben bei uns im Sales aktuell irgendwie Abschlussquoten von zwischen 60% und 70%. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass erstmal unten drin nichts kostet und mittlerweile gibt es 2 größere Tiers, wo die Unternehmen dann mehr Feature bekommen, teilweise geringer Transaktionsgebühr und dafür dann einen monatlich/jährlichen Betrag zahlen.
Aber warum ist es so, was heißt aufwendig, sozusagen neue Kohorten oder sozusagen in andere Verticals mit reinzugehen. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt einfach binär vergleiche mit irgendwie einem Indeed, da muss ich dann irgendwie wahrscheinlich irgendwie einfach nur ein paar 4-5 verschiedene strukturelle Änderungen machen. Wieso ist das bei euch dann so mit so einem gewissen Rollout und auch einfach extrem viel Vorbereitung verbunden? Ist es dann wirklich, weil ihr einfach extrem dann auch direkt gute Unternehmen am Start haben wollt für die Talents oder warum ist es so ein bisschen aufwendiger als jetzt vielleicht vom Status quo ausgehend?
Also es hat mehrere Dimensionen. Ich glaube, das erste ist erstmal so dieses Henne-Ei-Thema oder so leere Disco-Problem. Du willst halt schon Inventar mit drin haben.
Leere Disco, ne?
Genau. Du willst ein Inventar mit drin haben, damit irgendwie andere halt irgendwie auch irgendwie, damit auch andere auch kommen. Das heißt, du brauchst erstmal eine große Base irgendwie an Unternehmenskunden. Das ist so Punkt Nummer eins. Dann hat auch für jede Jobkategorie haben die Unternehmen andere Pains, andere Needs, andere Preisbereitschaft. Das heißt, wie gehst du da drauf ein? Individualisierst du es noch mehr? Eigentlich wollen wir es eher standardisieren. Wie kriegst du das irgendwie vereint? Dann überlegst du, okay, was ist die Botschaft? Wie bekomme ich die Talente hin? So, dann haben wir mal einen Grundstock an, sag ich mal, Liquidität auf der Plattform. Macht natürlich auch einfacher, wenn die Jobs remote sind, weil dann hast du nicht die Einschränkung der Location, dass die auch passen muss. Und dann geht's so, okay, wie funktioniert denn unser Matching-Algorithmus in dem Bereich? Wie ist denn Application zu Interview-Conversion, wie ist Interview-to-Hire-Conversion? Okay, ja, irgendwie merken wir es. Ne? Er war zum Beispiel sehr, sehr spannend im Sales-Bereich, dass wir gemerkt haben, so hey, die Application zu Interview-Conversion ist viel, viel besser als im Tech-Bereich, aber Interview-to-Hire ist halb so gut. Hängt damit zusammen, dass viel im Sales ist so, ja, also Profil ist mir jetzt nicht so vielleicht super wichtig. Ich gucke mal, wie halt die Person ist, kann die Person sich ausdrücken, wie verhält die sich? Und dann viele Unternehmen in so ein Erstinterview gehen. Aber du willst ja so wenig wie möglich Zeit aufwenden, bis du am Ende den richtigen Hire machst. Und dann, okay, wie können wir das anpassen? Wie können wir unsere Plattformen dann noch irgendwie drauf entwickeln? Das sind eigentlich so dann die Herausforderungen, dass wir uns mit diesen Jobvertikalisierungen halt Zeit lassen, damit wir weiterhin unsere Versprechen halten können und dann nach und nach dann die anderen Jobverticals mit draufschalten. Ja. Das heißt, mit Sicherheit geht das schneller. Ist die Frage nur, was sind die Threads, die du dann in Kauf nimmst.
Ja, vor allen Dingen, wenn du irgendwie einen Algorithmus dahinter hast und überlegst, keine Ahnung, der eine Junior Marketing Manager hat 10 Millionen Euro, keine Ahnung, sagen wir jetzt mal Taboola Adspend verwaltet und der andere 1 Million Google Adspend, haben gleiche Jobtitel quasi. Wie bewertest du nachher die Skills und sowas? Ich glaube, das ist dann auch.
Ja, wie kannst du Profile individueller gestalten? Ja, genau. Wie kannst du irgendwie da mehr Infos geben? Und natürlich ist es ein kontinuierlicher Prozess und du hast immer irgendwie zu wenig Developer-Ressourcen für die Ideen, die wir haben und wie wächst es ab, woran arbeitest du und ja.
Wie verdient ihr denn am Ende Geld? Weil ein LinkedIn-Post, den ich von dir noch sehr präsent im Kopf habe, ist das hier, oder wo du meintest, dass ihr umgestellt habt auf Pay-per-Hire.
Genau, das ist das, was ich gesagt habe, was es vorher nichts kostet. Das heißt, aktuell sind 15% vom Jahresbruttogehalt, das ist so der Plain Vanilla-Vertrag und davon kriegen wir dann die Provision bei der erfolgreichen Vermittlung.
Ist das gerade der größte Teil?
Ja, der aller, also es sind aktuell gut über 90%.
Okay, krass. Aber vorher war das dann alles in diesen 6 bis 12 Monaten?
Genau, da war der größte Teil. Hier gab es auch eine Transaktionsvolumen. Ja. Der war ein fixer Betrag, der aber auch niedriger war. Wir haben immer noch ein paar Kunden, die in dem alten Vertrag drin sind. Und da war aber der viel, viel größere Teil, wir kriegen Abfond Geld von euch. Mhm. Das Versprechen, was wir aber geben, ist ja die Einstellung. Das heißt, in einem Markt, wo du super hohe Nachfrage nach Talenten hast, wie es lange Zeit bis vor irgendwie anderthalb Jahren so war, konntest du das sehr, sehr gut reinverkaufen. Und jetzt halt so, ja, also die kriegen auch viel Bewerbung. Ich teste das gerne, ich bin gern bereit zu zahlen, wenn ich jemanden habe, aber halt nicht upfront.
Ja.
Und wir haben halt auch gemerkt, okay, wenn wir upfront Geld nehmen, aber den Hire nicht liefern, dann ist es eigentlich nicht den Wert, den wir als Plattform bieten wollen. Natürlich gehören zwei Seiten mit dazu. Wenn du irgendwie unattraktives Produkt als Unternehmen hast, also deinen Job nicht marktgerecht bezahlt, Location, alles, was halt mit dazugehört, dann können wir den gesamten Talentmarkt bei uns auf der Plattform haben, wird halt niemand irgendwie Lust drauf haben, weil es gibt immer mehr Jobs, als es Talente gibt. Genau, das ist so ein bisschen die Herausforderung und Geld kriegen wir dann bei der erfolgreichen Besetzung. Und jetzt, wie gesagt, haben wir noch zwei andere Plans, wo wir jetzt auch gerade die ersten großen Enterprises abgeschlossen haben, die dann einen fixen Betrag teilweise zahlen plus eine Hiring-Fee oder die gleich jährlichen Kontingent kaufen und dann irgendwie sechsstellige Beträge bei uns investieren.
Finde ich gut. Du hast es eben schon mal kurz angeteasert. Ich finde das irgendwie ein extrem spannendes Thema und du bist, glaube ich, ein ziemlicher Experte auf dem Gebiet. Aber wie krass hat Corona euch so ein bisschen in die Karten gespielt oder hat es euch überhaupt in die Karten gespielt? Und wie krass hat sich einfach so grundlegende Arbeitsmarktmechaniken dadurch verändert? Also das muss ja schon extrem krass gewesen sein.
Ja, ich glaube, Corona war bei uns der Tipping Point, aber mehr aus der Historie, dass wir uns da neu erfunden haben und das so ein externer Faktor war, der uns gezwungen hat, wie können wir uns neu erfinden. Und natürlich, was haben wir gemacht? Wir konnten erstmal, und ich bin eigentlich kein Freund von staatlichen Subventionen, aber gleiche Spielregeln für alle, wenn sie dann natürlich da waren, haben wir sie genutzt. Das heißt, wir konnten Kurzarbeit anmelden. Wir hatten keinen großen Druck, weil die Burn einfach sehr, sehr gering war. Wir haben irgendwie diese ganzen Corona-Hilfen, die es da halt auch irgendwie gab. Und weil du natürlich sagen musst, der Markt ist eingebrochen. Ja, klar, der ging dann irgendwann auch wieder hoch. Hätten wir da schneller drauf reagieren können? Vielleicht. Aber das hat viel, und am Ende hängt das ja auch alles so zusammen, das hat dann halt viel bei uns auch bewegt. Und wir haben dann angefangen, halt auch die Firma umzubauen, darauf irgendwie zu reagieren. Als dann der Aufschwung auch wieder kam, haben wir eher so ein bisschen verzögert darauf reagieren können, weil wir immer noch in dieser Umstrukturierung waren. Was sich aber schon stärker geändert hat, war dieses, okay, in unserem Bereich ist Remote gang und gäbe. War davor nicht so. Das bedeutet, die Komplexität aus dem Marktplatz wurde einfach reduziert und das hat uns in der Anfangszeit halt enorm geholfen für diesen Kickstart. Das war so mit einer der entscheidenden Faktoren. Als wir dann aber also mit unserem Wachstum auch so sagen, hey, jetzt steht die Company, neue Ausrichtung, wir haben die ganz richtigen Sachen, dann ging es eigentlich schon wieder runter. Und ich gucke mir ganz gerne den BAX-Index an, das ist so ein Arbeitsfachkräfte-Nachfrage-Index von der Bundesagentur für Arbeit und der geht seit Mai 22 sinkt der. Also es sind jetzt über 2 Jahre, fast 2,5 Jahre Ende des Jahres und das war eigentlich auch so, wo dann unser starkes Wachstum angefangen hat. Ja, das heißt, ich denke, es ist absehbar, dass sich der Markt auch auf einem niedrigen entweder stabilisiert oder dann auch wieder dreht. Und dann sind wir natürlich auch zur Stelle und dann denke ich, wird das Wachstum auch nochmal beschleunigt.
War das dann auch so ein bisschen so, also das wird jetzt nicht der Grund gewesen sein, aber sozusagen die Aussicht aus dem Index ist vielleicht auch irgendwie so ein bisschen damit zu beweisen, dass ihr dann sozusagen auch im weiteren Verlauf noch sozusagen eine Finanzierungsrunde gemacht habt, also sozusagen.
Genau, die Finanzierungsrunde war mehr, also wir haben das Geld dann zu dem Zeitpunkt nicht gebraucht, wir hatten da auch ein sehr, sehr gutes Backing von unseren Bestandsgesellschaftern, die eigentlich auch gegen die Runde waren, weil sie gesagt haben, oh, lasst uns doch irgendwie nicht machen, wir können irgendwie selber nicht in der Größenordnung, wir haben das gesamte Investitionsvolumen war 10 Millionen Euro davon, ging der allergrößte Teil in die Company, ein bisschen was waren Secondaries, also wurden bestehende Anteile verkauft. Und ich habe aber gesagt, so, hey, ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Wir können jetzt einmal richtig auch aus den Vollen schöpfen. Wir können in einer schlechten Marktphase uns Marktanteile sichern, wo wir auch halt gerade sehen, dass wir auch sehr, sehr krass tun. Und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Und ja, genau, am Ende hast du natürlich auch als Gründer einen gewissen Standing und Hebel bei deinen Mitgesellschaftern und Vertrauen auch, was du genießt. Und dann so, hey, okay, eigentlich würden wir es gerne irgendwie anders machen, aber wenn du der Meinung bist, dann folgen wir dem. Und genau, bin mit Crosslantic als Partner da auch super happy. Ich glaube, es ist zwei Sachen, die wichtig sind. Einmal nicht im Weg rumstehen, das tun sie nicht. Also auch schnelle Entscheidungswege mit Philipp, mit dem Partner, dem ich zu tun habe, da kann er wirklich nur loben, weil ich erwarte nicht von dem Investor, dass er mein Business besser kennt als ich. So, ich gebe gewisse Themen, da will ich irgendwie sparring, hole mir deine Meinung ein, aber am Ende treffe ich die Entscheidung und die kann auch anders wie der Advice sein, aber ich brauche jemanden, der einfach parat steht, aber nicht im Weg. Und das ist mal super und von daher würde ich auch heute sagen, richtige Entscheidung.
Und den Kollegen hast du in Berlin am Taxistand kennengelernt?
Ja, sein Kollege, also seinen Partnerkollegen habe ich in Berlin am Taxistand kennengelernt. Was macht ihr? Ein Staff Recruiting, unspannend, hat er so ein Foto von meinem Namensschild gemacht. Ich hatte mir irgendwie auf LinkedIn geschrieben und ich habe ihn da, glaube ich, erstmal eine Woche. Ich bin auf so viele Kanäle, ne? E-Mail, WhatsApp, LinkedIn und da muss man ein bisschen priorisieren und dann habe ich einem Call zugestimmt, dann hat er mir Philipp vorgestellt und dann war sofort, ich merkte, ah ja, okay, der versteht das Business auch, weil die haben eine große Personaldienstleistergruppe, Career Team Group. Und deswegen kannte er per se das Business, weil er auch aus der Medienwelt kommt. Und so die ganzen auch Jobpostings, die sind ja auch in der Medienwelt ansässig oder kommen von dort. Genau, und dann ist er direkt nach Heidelberg gekommen, also hey, ja, und dann waren wir uns super schnell da nahezu, würde ich sagen, einige und haben dann relativ schnell die DD gemacht. Ich war dann in Kapstadt im Urlaub, habe das irgendwie währenddessen gemacht, die ganzen Sachen irgendwie durch. Ja, und dann hatten wir 6-8 Wochen später, waren wir dann beim Notar, ja.
Krass. Wieso habt ihr das dann irgendwie so im Timeframe doch dann irgendwie so spät gemacht? Weil also, wenn man sich irgendwie vielleicht so ein bisschen überlegt.
Ich glaube einfach, weil es vorher nicht möglich war. Also es ist ja immer so, gerade eine Finanzierungsrunde, du brauchst ja auch jemanden, der Interesse hat, zu investieren. Und während dieser Boomphase, während Corona, waren wir einfach sehr mit uns beschäftigt, konnten da irgendwie Wachstum nicht zeigen, Recruiting nicht das sexiste Thema. Du hast einen sehr engen Käufermarkt auf einer strategischen Seite bei den Großen. Natürlich gibt es irgendwie die ganzen möglichen PEs und dergleichen. Gibt wenig Beispiele, wo Recruiting die letzten Jahre sehr erfolgreich war und Investoren irgendwie Geld mitverdient haben. Gibt zwar extrem viele Companies, die da reinstarten und immer auch sehr viele Hypothesen, auch kriegt jetzt irgendwie von sehr renommierten Fonds, hey, wir gucken uns das sehr an. Also Outreaches sehr detailliert schon. Gibt immer so Outreaches, wo du denkst, so, ja, wird halt irgendwie an alle geschickt, die auf LinkedIn ein gewisses Wachstum zeigen. Aber ich merke schon, dass es auch Hypothesen sind, dass es auch irgendwie mehr kommt. Aber so wie bei vielen Sachen, Market Timing ist einfach relevant. Und ich glaube, dass da ist einfach oder war lange Zeit / ist der Recruiting-Markt nicht so sexy, weil einfach auch die großen Exits nicht da waren. Und ja, und deswegen, also die kurze Antwort ist, wir hatten früher keine relevante Option. Ich meine, wir hatten 2018, 2019 nochmal eine Finanzierungsrunde. Das war aber mehr auch auf so einer Blockchain-Story, die wir bauen wollten. Und ansonsten haben wir das alles so ein bisschen low-key gehalten, ne?
Aber ist dann jetzt noch eine weitere Investitionsrunde geplant, wenn du sagst, ey, wir haben da 10 Millionen, die wir eigentlich gar nicht brauchen?
So. Ja, ich sag nicht, dass wir die nicht brauchen. Wir können damit schon was anfangen und wir investieren auch, aber es wird auf jeden Fall eine Zeit lang reichen und wir hatten auch jetzt wieder Monate mit einem starken Wachstum, wo wir einfach Cashflow neutral oder teilweise sogar positiv waren. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ich kann mir da irgendwie mehrere Sachen vorstellen. Ich glaube, ganz klar eine Geschichte, also wenn du einen Investor reinnimmst, ist irgendwann auch der Exit-Path einfach vorgesehen, weil der Investor, dessen Investoren wollen einfach ihre Rendite und ihr Geld zurück. Wir haben uns da jetzt aber irgendwie keinen Stress gemacht und haben da auf jeden Fall auch einen Zeithorizont von einigen Jahren und dann ist die Überlegung, ja, also das kann sein, dass neue Investoren reinkommen, der alte rausgeht oder sagt, der bleibt doch noch mit dabei. Kann, wenn ein ganz gutes Wachstum kommt, irgendwann IPO sein, kann irgendwie Verkauf an Strategen sein, wo man sagt, man macht das irgendwie mit denen weiter. Also da gibt es alle Möglichkeiten. Ich sehe das mehr so, als so, es ist auch Teil von meinem Job als CEO, diese Gespräche und Kontakte immer mal wieder zu führen und zu gucken und zu schauen, wo steht der Markt. Und wenn eine gute Opportunität dabei ist für alle Beteiligten, und da gehören natürlich meine Mitgesellschafter mit dazu, also es ist meine Rolle als Gesellschafter, ist aber auch meine Rolle als CEO und Gründer, weil ich werde dabei bleiben und müssen, in der Regel kaufen die das Management ja auch mit, aber natürlich auch meine Mitarbeitenden, was passiert mit der Firma, und wenn ich der Meinung bin, da ist, gibt es irgendwie einen guten Match, und dann ist es auch meine Verantwortung, das Thema zu treiben und dann am Ende die Entscheidung zu treffen. Ja, und klar, rechtlich gesehen wird ja im gesamten Gesellschafterkreis besprochen. Und das muss natürlich am Ende für alle passen. Und wann das soweit ist, kann ich heute jetzt nicht sagen, aber ist jetzt auch nicht wohl, wo jetzt für mich super präsent ist, dass ich da was machen muss.
Ja, also ist jetzt nicht auf der Agenda irgendwie 25 dann alles zu verkaufen und dann.
Nee, ich, also. Auszuwandern. Genau, nee.
Wie der Kölsche sagt, alles kann, nichts muss.
Genau. So, und. Ja. Ja. Ich bin da im Austausch immer mit den Relevanten, halte mich da irgendwie up to date und dann schaut man irgendwann, was passiert.
Sehr cool. Dann lass uns doch an der Stelle mal zu einer von zwei Fragen kommen, die wir jedem Podcast-Gast stellen. Und das ist die Frage, mit wem würdest du gerne mal einen Kaffee oder ein Bierchen trinken gehen, wenn du dir jetzt eine Person aussuchen dürftest, die auf der Stelle vorbeikommt?
Mir kommen da so drei Personen in den Kopf. Also einmal, ich würde super gerne mit Arnold Schwarzenegger, ich weiß nicht, ob der Alkohol trinkt, aber mal ein bisschen, ich glaube 3-4, dann werden die Leute ein bisschen offener, weil ich finde es super spannend. Ich glaube, er hat also ich glaube, Leute, die noch stark operativ in irgendeiner Rolle drin sind, die können nicht so offen und ehrlich sprechen. Mhm. Ich fände es zum Beispiel auch super spannend, mehr Hintergrund über das ganze KI-Thema, jetzt nicht technisch, sondern wirklich was abgeht von so einem Sam Altman. Aber ich glaube, da kriegst du keinen Input, weil er einfach noch viel zu sehr in der Rolle drin ist und nichts teilen kann, darf. Aber ich glaube, so ein Arnold Schwarzenegger, glaube ich, super viel erlebt, finde ich extrem großes Vorbild, also nicht jetzt mein größtes Vorbild, aber generell, was er als Mensch auf die Beine gestellt hat, auch mit seiner politischen Laufbahn, wie er sich äußert zu Themen. Das finde ich super spannend. Ich finde aber auch so jemanden wie einen Jeff Bezos, Elon Musk, die wirklich so die großen Firmen aufgebaut haben, einfach mal zu kennenzulernen und irgendwie zu greifen. Und wo ich immer auch ein Interesse dafür habe, ist so diese politischen Themen, aber nicht die, die du halt in den News liest, sondern was alles so hinter den Türen auch passiert. Da könnte ich mir vorstellen, mit so einem Barack Obama, George W. Bush, die irgendwie viel damit erlebt haben, mit denen haben wir mal so ein offenes Gespräch irgendwie zu führen, finde ich super spannend.
Ja, finde ich einen validen Punkt. Arnold Schwarzenegger kriege ich vielleicht ein Intro hin. Mein Vermieter in Köln hat 1979 mit dem Mann in Köln trainiert. Mein Vermieter ist irgendwie zweimal deutscher ehemaliger Bodybuilding-Meister und sowas. Hat okay. So zwei, drei Fitness-Studios und da waren sie früher da, wo das Scheue Reh jetzt ist. Waren sie da im Gym. Richtig lustig, sie direkt um die Ecke. Habe ich letztens erfahren.
Ja, dann mach mal ein Intro. Bin ich gespannt. Kommt Arnold mal für den Podcast vorbei.
Wolfgang.
Ja, stark. Wir wollten im zweiten Teil vom Podcast noch so ein bisschen mehr über den aktuellen Personalmarkt, sag ich mal, sprechen und auch wie ihr mit Instafo euch entwickeln wollt. Willst du generell sagen, dass es in den letzten Jahren irgendwie schwieriger geworden ist, passende Talente zu finden? Weil wenn ich jetzt einfach so mein LinkedIn-Feed durchscrollen würde beispielsweise, sieht man schon viele Posts, wo dann steht, okay, hier, wir suchen die Position, aber gefühlt auch danach, im nächsten Post direkt, das ist voll schwer, irgendwie gute Leute, A-Player, ja. Das dann gerne als Stichwort benutzt wird.
Wo niemand weiß, was ein A-Player ist.
Ja.
Ich würde so, das sind drei Teile einteilen. Ich glaube, so die Zeit vor Corona, dann irgendwie während Corona bis irgendwie Mitte 22/ Ende, so, sag mal so, irgendwie dann Ukraine-Krieg irgendwann und dann alles danach. In der Phase vor Corona irgendwie Wandel vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmermarkt, immer mehr Fachkräftemangel, du hast in verschiedenen Positionen irgendwie gemerkt und es war so, sag mal so ein kontinuierlicher, der Markt hat sich weiter zugespitzt und das lief so irgendwie kontinuierlich. Dann kam irgendwie Corona, mal den kurzen Schock ausgeklammert und am Ende war so, man hat es gesehen, krasse Finanzierungsrunden, Digitalisierung und jetzt sind wir im Tech-Bereich, aber alles, ja, auch die Produktionsketten wieder hochgefahren. Es wurden ja halt einfach händeringend irgendwie Leute gesucht. War irgendwie Geld, Helikoptergeld, hat nichts irgendwie gekostet, alle Aktienkurse, Börsenwerte, so war alles irgendwie All-Time-High. Und da war schon so richtig, ich zahle den Leuten einfach irgendwie viel, viel mehr. Du hattest die Gehaltsprogression war einfach crazy. Also das ging dann so knapp irgendwie zweieinhalb Jahre. Und dann kam, okay, Ukraine, Russlandkrieg, Zinsen hoch, alles irgendwie doch nicht. Wachstum kann ich nicht irgendwie unendlich weiterzeichnen. Waren da doch irgendwie Corona-Sondereffekte, okay. Neue Realität wird irgendwie korrigiert. Viele Layoffs bei den großen Tech-Companies in Amerika, teilweise aber auch in Deutschland, Kostensenkungen, Umstrukturierung etc. Und da hast du schon gemerkt, dass kontinuierlich sich, das ist ja keins, was von heute auf morgen, sondern das ist dann irgendwie auch zeitversetzt. Erstmal nimmt der Markt dann natürlich alles auf, weil irgendwie andere Unternehmen irgendwie viel suchen. Aber jetzt ist schon über die letzten Monate das immer, dass Unternehmen immer selektiver werden. Ja, also wir merken das zum Beispiel auch in unseren KPIs, dass einfach in diesem Application Funnel du mehr Bewerbung brauchst für eine Einstellung. Weil einfach Unternehmen davor irgendwie jeder, der nicht bei drei auf dem Baum war, wurde halt irgendwie eingestellt, wurden irgendwie Kompromisse gemacht und das machen Unternehmen jetzt einfach nicht mehr, weil sie sagen, hey, es geht auch eine Zeit lang mal irgendwie ohne. Natürlich hast du auch noch den Trend zu teilweise Automatisierung, KI, Effizienzsteigerung, wobei ich glaube, dass eher ein langfristigerer Trend ist und der nicht von jetzt auf nachher reinkickt. Und das gab dann schon eine Umkehr. Also wir merken das in verschiedenen KPIs. Das ist einmal, wie lang ist ein Job nur noch online? Das hat sich halbiert, die Zeit. Ja. Du hast
das so durchschnittlich dann Tage, Wochen?
Das sind schon Wochen, aber davor waren es halt Monate.
Ja.
Dann hast du die Thematik, dass du viel mehr Talente auf dem Markt hast. Ne? Also auch CACs gingen halt irgendwie runter, für wie viel wir die einkaufen. Das merkst du. Und du merkst, dass Unternehmen halt auch teilweise, zum Beispiel aktuell auch im Tech und Software, dass sie davor sagen, ja, nee, für die Stelle haben wir da eigentlich genug Bewerbungen, was vor 2 Jahren irgendwie nie möglich gewesen wäre. Ja. Genau, deswegen, das sind so die irgendwie 3 Phasen. Ich glaube, Corona war eine Sondersituation. Aktuell ist tendenziell eher eine Sondersituation. Wir haben langfristig einen demografischen Wandel. Wir haben ein Problem mit der Migration. Das heißt, es kommen einfach zu wenige Fachkräfte rein. Babyboomer gehen demnächst alle in die Ruhe und Ruhestand, Rente. Und da wird sich das, denke ich, die nächsten 12, 18 Monate dann auch nach und nach wieder einpendeln. Und der Fachkräftemangel wird irgendwie bleiben. Ich sage immer, ich glaube, jetzt ist eine gute Zeit zu hiren. Wir haben auch, weil wir auch noch wachsen, so starke Talente hatten wir schon irgendwie lang nicht mehr, die wir auch so einfach dann bekommen haben, weniger Konkurrenten. Und so sehe ich den Markt.
Was ist so vielleicht so der schwierigste Bereich bei euch zu hiren? Also vielleicht im anderen Sinne gemeint, wir sind am Ende irgendwie ein E-Commerce-Podcast und viele Leute, die das hören, die hiren halt eher, sag ich jetzt mal, Junior, Senior Marketing Manager, vielleicht ein E-Commerce Manager, eher auf dem Scope. Ist das irgendwie so ein Bereich, wo es schwieriger ist, wie jetzt beispielsweise im Tech-Bereich?
Ja, ich glaube, Senior-Leute sind immer schwieriger als Junior-Leute. Oftmals im Marketing hast du ja auch so, gerade bei Agenturen, die wirklich für Hungerlohn erstmal anstellen und irgendwie ausbilden.
Hey.
Und ich glaube einfach gute Senior-Leute, also wir selber haben dieses Jahr einige Marketingpositionen bei uns intern besetzt und wir haben auch den Anspruch, so mit das beste Marketing-Team da im deutschsprachigen Raum für Marktplätze auch mit aufzubauen. Und da haben wir schon auch lange, lange gesucht, ja. Also Senior-Positionen generell.
Wer würdest du sagen, sind so klassische Konkurrenten von euch und wie siehst du die auch? Weil du, ich glaube, ganz am Anfang einmal gesagt hast, wir sind so die einzigen, die aktuell noch wachsen, während alle anderen so maximal irgendwie um 1% gewachsen sind.
Ja, einstellig, also ich will jetzt auch niemanden, ich habe jetzt nicht alle Zahlen. Es gibt bestimmt auch noch andere, vielleicht Nischenplayer, aber das ist so, was ich aus dem Markt höre. Also es gibt so diesen einen Mitbewerber, den sehe ich nicht, ne? Genau. Ja. Wir gucken schon eher zu den Großen, irgendwie in LinkedIn, in Stepstone, genau. Ja, in die tatsächlich gucken wir uns vom Produktseite weniger an, sollten wir vielleicht nochmal mehr machen. Die sind natürlich noch Meilen von uns entfernt, aber die sehen wir da eher als, auch nicht irgendwie als Bedrohung, weil der Markt ist groß genug, aber die beobachten wir schon genauer. Und es gibt aber auch irgendwie Player wie ein Workwise aus Karlsruhe, die auch einen super Job machen, die aber viel, viel breiter sind und nochmal ein bisschen anderen Ansatz haben. Also die sind halt nicht so, ich würde mal sagen, gehen nicht so tief in die Job-Verticals rein wie wir, haben da ein bisschen eine andere Strategie. Was die richtige Strategie ist, wird sich irgendwie in ein paar Jahren zeigen. Und dann gibt es irgendwie noch so Player wie HeyJobs, die sind aber eher an den Frontline-Workers, Blue-Color machen die hauptsächlich, also da die sind auch Kunde von uns, das ist nicht, da nehmen wir uns eigentlich meiner Meinung nach keinen Markt weg. Ja, und dann gibt es immer noch so ein paar Nischenplayer in gewissen Bereichen, aber wir haben eigentlich, also wir haben kein Wettbewerbsproblem. Also wir hören, es eben gesagt, die Abschlussquote bei uns, weil die Unternehmen nutzen dann vielleicht 2 Kanäle, ist halt nicht die Entscheidung wie bei einem CRM-System, ich nutze halt nur eins und ich arbeite halt nicht auf mehreren parallel.
Muss auch keinen Sinn
machen. Das ist halt beim Recruiting anders, deswegen wir haben kein Wettbewerbsthema, deswegen gucken wir nicht so stark auf die Mitbewerber.
Das heißt, ihr habt auch sozusagen Kunden, die bei euch sind, aber beispielsweise auch bei Stepstone oder was?
Ja, klar, mit Sicherheit, ja. Wir haben aber auch mittlerweile einen großen Enterprise-Kunde geclosed, der hat gesagt, so, hey, ich hatte hier, ich weiß gar nicht genau, 200.000 Euro irgendwie bei Stepstone an Budget, habe ich jetzt runtergefahren auf 80.000 und ich würde gerne bei euch mehr investieren, ja.
Wie würdest du denn vielleicht so eine Herangehensweise, wenn du jetzt irgendwie beispielsweise irgendwie Brandowner wärst, 20 Millionen plus, suchst irgendwie einen Senior Marketing Manager, wie würdest du das am besten platzieren? Einfach weil du jetzt ja, also du hast Headhunting-Erfahrung, du hast irgendwie sozusagen dein eigenes Business. Wie würdest du das vielleicht einfach praktisch rangehen?
Ich glaube, es sind 2 Unterschiede. Ich würde Executive-Rollen entweder immer selber suchen, intern oder jemand engagieren. Und ich würde auch immer über verschiedene Kanäle irgendwie fahren, ja. bei uns kannst du super gut auch so ein Feature, das heißt Talent Feed, wo du siehst, welche passenden Talente gibt es, die kannst du mit einem Klick anfragen, hast du über 20% Conversion-Rate, dass die dann direkt auch mit dir ins Interview gehen, knapp bei 25%, teilweise bei Stellen sogar noch höher. Das bedeutet, du kannst sehr gut auch mit der Plattform gezielt nach irgendwie Leuten suchen. Und ich würde mich aber nie auf einen Kanal erstmal verlassen. So, wenn der nachweislich bewiesen hat, dass der funktioniert, dann kann ich mich mehr darauf konzentrieren, weil natürlich ist es auch irgendwie Overhead und Zeit, wenn ich irgendwie andere Kanäle bespielen muss. Aber ich glaube, wirklich eine Senior-Position in einem Marketing-Tech-Bereich über eine große Stellenbörsen zu besetzen, schwierig. Und wenn, kommt es damit, dass ich halt auch super viel Crap bekomme. Und das ist auch Zeit, muss ich irgendwie aussortieren. Wenn ich eine große Brand bin, dann mag das noch funktionieren, einfach weil ich die Brand-Visibilität auch habe. Aber ich, was wir aus dem Markt mitbekommen, ist, dass die Kleinen da sowieso komplett untergehen und auch die Großen mittlerweile sagen, hey, auch durch diese, da ist unsere Brand natürlich dann auch Fluch und Segen zugleich, weil wir kriegen halt noch mehr schlechte Bewerbungen.
Und die ganze Zeit dann da vorzuselektieren und sowas, ja. Mit Zeit kann man auch ja. Niemandem antun. Ja. Fair enough. Was ist denn dann vielleicht jetzt von den Instafo in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch zu erwarten? Also wie groß ist der Markt? Wo kann es hingehen? Was habt ihr für Visionen?
Ich glaube 2023 hast du mal irgendwas gesagt. 2033 hattet ihr mal ein großes Ziel ausgeschrieben.
2030, genau. Weil 2030. Wir für eine Plattform in Europa sein. Also wir werden weitere Job-Verticals launchen. Was sicher feststeht, ist Finance. Da werden wir reingehen. Ich denke, dieses Jahr noch. Wir werden diese ganze Brand-Thematik auch weiter ausbauen. Wir sind ja stark präsent, auch wie gesagt, im OMR-Podcast. Wir haben jetzt auf der Bits and Pretzels so ein Startup-Event in München, haben wir eine relativ große Aktion. Wenn man die App schon aufmacht, sieht man überall Co-Branding von uns. Wir haben auch irgendwie vor Ort was geplant. Ich finde die Sprüche da von Scalable Capital irgendwie super spannend. Das haben wir so ein bisschen, genau, ich hatte da mal auf LinkedIn was gepostet. Gesehen, genau, die wir haben jetzt neu gemacht. Mhm. Mika macht da echt dann Mega-Job und haben wir zusammen mit Tim Jaschke, kennt man vielleicht auch.
Ja, war auch schon hier.
Genau, mit dem haben wir gerade diese Woche jetzt in den Druck, ich habe sie gestern nochmal gesehen, echt mega Arbeit geleistet. Genau, das wird sehr präsent, glaube ich, dann da sein. Das heißt, wir suchen uns so gezielte Spots aus, wo wir einfach auch Brandbuilding machen, weil wir wollen schon auch, ähnlich wie Airbnb das in dem Ferienwohnungsbereich gemacht hat, Instafo emotional aufladen, dass dann Jobwechsel kann auch Spaß machen und es muss nicht so mit der Steuererklärung gleichgestellt sein, so shit, ich bin irgendwie nicht super happy, oh, ich muss mich darum kümmern und ich schiebe es irgendwie so vor mich raus, weil wir den tieferen Purpose haben, halt Leute in ihre volle Erfüllung zu bringen und das auch machen, was sie wirklich erfüllt und nicht ich bin halt in dem Job, weil mir eine Opportunität zu suchen, eine andere ist halt einfach auch mit gerade mit Schmerz verbunden. Genau, und dementsprechend versuchen wir da gezielt die Marke auch aufzuladen. Ich will dann auch mal schauen, je nachdem wie das ankommt, ob wir auch mal so eine Out-of-Home-Kampagne planen. Wenn wir jetzt auch weiter in den Zielgruppen gehen, macht das mehr Sinn. Wenn das noch sehr spitz war, hast du größere Streuverluste. Und genau, das ist vor allen Dingen aus einer Marketingperspektive gesprochen. Und im Produkt gibt es noch so viele Sachen, die wir da irgendwie weiterentwickeln können. Und ich bin eigentlich sehr, sehr guter Dinge, dass da auch die nächsten Jahre, wenn da nicht irgendwie was kommt, was wir heute noch nicht irgendwie auf dem Schirm haben, dass es uns da auch weiter dass wir auch weiter gut wachsen können, weil der Markt allein in Deutschland ist gigantisch groß. Also kannst du eine Milliardenfirma nur in Deutschland bauen. Und ja, Internationalisierung werden wir auch irgendwann antesten, haben wir bisher immer verschoben, weil das die Komplexität nochmal um ein Vielfaches erhöht.
Mhm. Aber habt ihr sozusagen noch nicht ausprobiert?
Haben wir auch noch nicht ausprobiert.
Ja, okay. Aber bei so einem Thema kann ich mir schon vorstellen, dass das auf jeden Fall...
Ja, es nimmt extrem viel Fokus weg. Du hast wenig Netzwerkeffekte. Also du musst fast teilweise ein neues Playbook haben, die Märkte funktionieren anders. Du hast in Europa kommen gar nicht so viele Märkte interessant, die wirklich dann auch die Größe haben, dass sie wirtschaftlich halt auch die Wette Sinn machen.
Ja, Frankreich oder sowas.
Genau, du hast UK hast du extrem niedrige Preise da macht es aus unserem Preispunkt eigentlich fast keinen Sinn.
Niedrige Preise in welchem Sinn?
Im, was eine Job-Ad kostet und was sie gewohnt sind, in der Markt zu zahlen. In Frankreich könnte das Sinn machen, da gab es einen größeren Player, Talent.io, den es aber mittlerweile auch alles andere als gut geht.
Vielleicht so Norwex da oben vielleicht
noch. Könnte, da hast du halt viele kleinere Märkte, die Märkte sind per se nicht so groß, aber der Vorteil ist englischsprachig, genau, bei den Franzosen kommt noch viel, raten mir einige ab, die sagen, oh, Frankreich als Deutscher, also hat jedes Land so ein bisschen seine besonderen Locken, müssen wir mal gucken.
Was ist denn mit dir persönlich? Also du hast ja irgendwie, glaube ich, 10 oder 12 verschiedene Beteiligungen noch. Du hast eben schon gesagt, wo es so alles irgendwie so ein bisschen herkommt, dass du da ja auch irgendwie so einen starken Background hast. Wie hart wirst du das noch fokussieren? Also irgendwie, man könnte ja, also so wie du sprichst, man könnte denken, irgendwie Instafo ist ein, weiß nicht, da kriegst du 80 Stunden die Woche wahrscheinlich easy, problemlos mit gefüllt. Aber irgendwie hast du noch sozusagen diese andere Ader, ja, was dir ja auch einfach also, viel Spaß machen muss.
Ich meine, ich bin jetzt vor der Kamera, aber ich habe natürlich ein super starkes Management-Team und auch das gesamte Team ist extrem stark. Nikolai hält mir da auch super, super den Rücken frei. Und Instafo ist schon ohne Fragezeichen mein mit Abstand das größte Zeit-Commitment und die Investment-Themen sind mehr nebenher. Das ist so ein bisschen angefangen, dass, wie gesagt, mit Alfred, mit dem ich damals auch das Family Office und Carsten zusammen, der auch großer Investor bei Instafo ist, dass wir irgendwann angefangen so, hey, lass doch mal irgendwie investieren und dann haben wir so 2 Vehicles aufgesetzt, die ich alleine verwalte für einmal direkte Startup-Investments und einmal Fonds-Investments, also wo wir LP, Limited Partner, mhm, sozusagen der Investor hinter dem Fonds sind. Also nicht der eine, sondern ein kleiner, aber von wenn du dann irgendwie einen großen Fonds hast. Und genau, bei beiden sind es, ich glaube, bei den Fonds sind es auch irgendwie so knapp unter 20, meisten irgendwie in Deutschland, Frühphasen, ein bisschen Europa. Und auch bei den Startup Investments, ich muss mein LinkedIn mal wieder aktualisieren, in den letzten Monaten kamen ein paar noch mit dazu, sind es auch irgendwie so 15, 16. Und das ist eigentlich keine, das ist nicht groß viel Zeit, das ist so, hey, wir tauschen uns mal aus, hier, Christoph, hab da und dazu eine Frage, kannst du irgendwie da mal irgendwie kurz Sparring machen und dann sprechen wir zu die dann irgendwie auch weiter sind, da auch teilweise viel weniger Kontakt irgendwie mit den Gründern und das ist mehr so, hey, du kannst mich jederzeit immer anrufen, wenn du eine Frage hast und ich gehe aber selten aktiv auf die zu, außer bei 2 bin ich aktuell noch im Board, Predium und Paretos. Paretos auch nicht Investment, sondern habe ich mit Fabian und Thorsten mitgegründet und da ist natürlich engerer Austausch und da irgendwie auch, da denke ich auch irgendwie strategisch, welche Kontakte machen Sinn, wie können wir das weiterentwickeln und versuche dann da auch zu helfen, wo ich kann und das aber auch immer so, Paretos werde ich das mit Sicherheit hoffentlich da noch lange irgendwie weitermachen, auch durch die immer so mit Gründungsrolle, die ich habe und ja, Predium auch entwickelt sich super, wenn es auch demnächst irgendwie eine große Runde machen / announcen und dann ist auch die Frage, inwieweit da kommen dann andere Player auch an den Tisch, inwieweit ich da dann noch eine Rolle spiele, muss man dann gucken. Das bedeutet, Zeitinvestment ist da relativ überschaubar und ich bekomme viele von den Investments, ich gehe da nicht aktiv drauf, sondern ich mache die mittlerweile auch bis auf wenige Ausnahmen eigentlich nur noch zusammen mit einem Venture Capital, also einem professionellen Investor, den ich kenne oder halt auch direkt investiert bin und die mir dann die Leads rüberschieben, wo ich weiß, ich mache da keine Due Diligence drauf, ich rede einmal mit den Gründern, verstehe ich das, finde ich die Leute cool und dann treffe ich die Entscheidung, weil ich weiß, jemand professionell ist mit dabei, der da ein bisschen für Ordnung sorgt und ein höheres Zeitcommitment mitbringt.
Wie groß sind die Tickets da so?
Das also bei den direkten Startup Investments variieren initial machen wir da so zwischen 20 und 30 und in den größten sind wir dann knapp bei 100.000, wenn wir über die nächsten Runden danach investieren. Hat jetzt gerade ganz aktuell eine Chance in der aktuellen Runde von OpenAI mitzumachen. Das ging über ein großes Family Office, die einen Teil dann davon abgegeben haben, das habe ich gemacht. Aber mehr so, weil ich den Ding spannend, also mein, glaube ich, keine Rumors, die Bewertung liegt da leicht über 100 Milliarden. Ja,
ne? Jetzt knapp, ne? Man hat 4 Milliarden oder 3 Milliarden Umsatz,
glaube ich. Ja, man, irgendwie 3,5 und wollen da bei 5 stehen. Absehbar. Genau, und das ist jetzt kein, was ich jetzt irgendwie als Startup investieren will, ich jetzt auch nicht auf LinkedIn eintragen.
Das wäre Investor.
Aber sowas nehme ich dann mehr so mit, weil ich denke, ich habe es finanziell eine gute Wette und ist auch einfach irgendwie cool da dann irgendwie mit dabei zu sein. Ich weiß zwar nicht, wie viel Insights ich am Ende dann da kriegen wird. Genau, und bei den und die VC-Investments, da sind wir jetzt auch erstmal, sage ich mal, ausinvestiert. Wir haben uns einen Betrag genommen, wo wir gesagt haben, den wollen wir über die verschiedenen Fonds committen. Und weil da geht es dann andere Tickets. Also da musst du in der Regel, je nachdem wie die auch rechtlich strukturiert sind, aber so semi-professioneller Investor sein, das sind 200.000 Euro. Teilweise nehmen sie ein bisschen oder wollen auch dann ein bisschen mehr. Und das wird dann abgerufen über 4 Jahre. Alles, also gibt Ausnahmen, aber das ist so der Regel-Case. Und das ist einmal Arbeit und dann kriegst du nur noch Reporting, so musst Geld überweisen und wirst irgendwie zur Veranstaltung eingeladen, zu denen du gehen kannst, aber nicht musst. Und da hast du aber einfach guten Austausch. Ja.
Stark. Ich würde sagen, das ist ein gutes, rundes Ende.
Yes, dann lass uns mal zum Abschluss zur zweiten Frage kommen. Und das ist die Frage, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast?
Der beste Ratschlag? Ich weiß nicht, ob es der beste, also es war auf jeden Fall ein sehr guter, aber der mir direkt in den Kopf kam.
Das sind meistens dann die besten.
Ist, oder sagen wir mal zwei direkt in den Kopf. Einmal so people like people who are like themselves und schau, dass du divers hirest. Also wir tendieren als Menschen dazu, Leute, die uns ähnlich sind, sympathischer zu finden und dann aufgrund dieses Biases eher die Leute einzustellen, aber Thema Diversity bedeutet halt auch, ich brauche andere Personen, die konträrer sind, wo mehr Reibung ist, was vielleicht erstmal anstrengender ist. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger. Und dann, und den habe ich, muss ich auch dazu sagen, zu spät umgesetzt, weil ich ihn lange Zeit nicht verstanden habe, also kognitiv verstehe ich ihn, aber ich habe den Impact nicht verstanden, ist den Unterschied wirklich gute Senior-Leute zu hiren versus Junior-Leute und kommt auch so ein bisschen daher, dass ein bisschen verknüpft mit dem ersten, ich in vielen Leuten mich dann selber auf eine früher gesehen habe und denke mir, hey, die können das doch auch schaffen und du aber so viel Zeit in die Entwicklung der Person investierst mit einem offenen Ende und das einen totalen Unterschied macht, ob ich gleich sage, hey, ich bin bereit halt mehr auszugeben, gerade bei den wichtigen Rollen und die besetze ich dann auch gehaltlich entsprechend mit einfach sehr, sehr guten Leuten. Macht so einen Unterschied, sehe ich bei jedem Startup, in das ich investiere.
Also dass und, du theoretisch auch sagen würdest, hier, wir holen einen Senior, der 100.000 kostet, anstatt zwei Juniors, die 50.000 jeweils kosten.
Weil ich auch glaube, der Outcome einfach höher ist.
Ja.
Vielen.
Ja, finde ich gute Punkte. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, vorbeizuschauen.
Danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne.
Ja, ich bin gespannt, wie ihr euch mit Instafo noch weiterentwickeln wird. Verfolge die
in Reise. In drei Jahren dann so Unicorn-Exit. Unicorn-Exit-Founder Christoph Soller wieder zurück hier.
Schauen wir mal.
Schauen wir mal, was wird. Vielen Dank für deine Zeit.
Danke.
Ne? Ciao, ciao.
Ciao.